Ich glaube, heute ist mein Vorteil, dass keiner der TTZ-Lehrer heute dabei ist, weil ich eigentlich was breche, was ich gelernt habe. Wir haben im Homiletikkurs gelernt, also wie man predigt, dass man eigentlich einen Predigtsatz haben sollte. Ja, sonst, wenn man keinen Predigtsatz hat, dann besteht die Gefahr, dass man in alle Richtungen abschweift. Ich habe heute aber einen Text und der war so schwierig zusammenzufassen, habe ich gesagt, ich breche die Regel. Ich habe keinen Predigtsatz. Mein Thema lautet einfach Philippus und der Kämmerer. Darum soll es heute gehen. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Und deswegen hat auch vorhin der Christoph die Bibellese aus den ersten zwei Kapiteln schon gelesen, weil es einfach so wichtig ist, irgendwie wieder einen Überblick zu haben, worum geht es eigentlich in den vorherigen Kapiteln. Deswegen will ich das auch kurz wiederholen. Um was geht es in den ersten acht Kapiteln, ganz grob, dass wir im Thema drin sind. In Kapitel 1 haben wir noch von Jesus gehört. Jesus ist noch da, er ist noch nicht in den Himmel aufgefahren und er kündigt den Jüngern den Heiligen Geist an. Was die Jünger aber eher interessiert ist, Herr, wirst du in dieser Zeit die Königsherrschaft wiederherstellen? Und Jesus sagt ihnen dann, es ist nicht eure Zeit, es ist nicht eure Aufgabe, die Zeitpunkte zu wissen, sondern ihr werdet den Heiligen Geist bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und in Kapitel 2 lesen wir dann genau, dass das auch passiert. Jesus ist bereits in den Himmel aufgefahren und das Pfingstfest ist da und die Christen, einige Gläubige sind zusammen. Der Heilige Geist kommt auf sie. Wir lesen außerdem von der berühmten Pfingstpredigt, wo sich etwa 3000 Menschen bekehren. In Kapitel 3 und 4 sehen wir dann Wunderheilung der Apostel und außerdem, wie sie das Evangelium von Jesus weiterbringen. Und wir sehen auch schon ein bisschen, dass die Gemeinde Gottes verfolgt wird. Genau, und es ist irgendwie, die Gemeinde ist entstanden und es ist auch die Blütezeit der Gemeinde. Wir sehen, sie sind zusammen in der Lehre, in der Evangelisation, sie genießen die Gemeinschaft, sie sind standhaft, obwohl es schwer ist. In Kapitel 5 lesen wir weiterhin von vielen Wunder und Zeichen. Das Evangelium wird weiter verkündigt. Die Verfolgung ist bereits da, aber sie stockt etwas. Und der Grund ist ganz einfach, dass die Christen auch sogar bei den Ungläubigen anerkannt waren, weil sie nicht leugnen konnten, dass da etwas Besonderes passiert. Und in Kapitel 6 und 7 lesen wir dann, dass die ersten Diakone eingesetzt werden, damit die Ältesten, die Hirten, ihre eigentliche Aufgabe tun können. Und in Kapitel 7 lesen wir dann außerdem von dem ersten Märtyrer Stephanus. Lasst mich hier eine kurze Randnotiz machen. Wir lesen in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte dann auch ein bisschen weiter viel Wunder und Zeichen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du manchmal liest und dir die Frage stellst, warum war es damals so extrem? Warum haben sie sowas erlebt? Wir lesen später, dass Philippus, er ist auf einmal weg. Ja, der Kämmerer sieht ihn auf einmal nicht mehr. Wie ist das einfach zu erklären? Dazu möchte ich nur kurz etwas sagen. Gott hat die Lehre der Apostel, es war eine neue Lehre für viele Menschen, hat er durch diese Wunder und Zeichen bestätigt. Ja, wenn die Apostel haben das Evangelium gepredigt und Gott wirkte Zeichen durch sie, Menschen wurden geheilt, sie haben das Schweißtuch von Petrus angefasst und sie wurden auf einmal gesund. Und das alles bewirkt in den Menschen, dass sie auch der Botschaft glaubten. Ja. Und das nur als Randnotiz, weil vielleicht einem so gehen kann, ja okay, warum passiert das bei uns nicht mehr in solcher Weise? Wenn wir dann ins Kapitel 8 schauen, im ersten Vers lesen wir, Apostelgeschichte, Kapitel 8, den ersten Vers. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Hier geht es um den ersten Märtyrer, Stephanus. Und an jedem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Wir sehen jetzt, okay, die Verfolgung, sie hat ein bisschen gestockt, es ging noch nicht richtig los, aber jetzt erhebt sich eine große Verfolgung. Und wenn wir darüber nachdenken, ist es irgendwie, wir beten auch für verfolgte Christen, es ist irgendwie ein Fluch, aber gleichzeitig ist es auch hier ein Segen. Wir haben Kapitel 8, Vers 1 gelesen und jetzt wollen wir Kapitel 1, Vers 8 lesen. Also einmal ein paar Seiten zurück, die Zahlen umdrehen. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Und Jesus hat den Jüngern gesagt, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem sowieso, das war schon geschehen. Und was passiert jetzt? Die Verfolgung beginnt und sie müssen sich zerstreuen. Und das Evangelium geht weiter. Nämlich wie hier im Vers 1, Kapitel 1, Vers 8 steht, in ganz Judäa und Samaria. Das heißt, die Verfolgung, ja, es ist schwer, eigentlich ist es so eine schöne Gemeinschaft unter den Christen, doch die Verfolgung beginnt und es ist auch von Gott so vorgesehen, es ist von Gott auch zugelassen, damit das Evangelium weiterkommt. Die Christen würden gerne noch Zeit zusammen haben, aber eine Verfolgung beginnt und das Evangelium verbreitet sich. Ja. Wir sehen in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, dass besonders die Führung Gottes, die Macht Gottes, dass Gott einen Plan hat und dass Gott auch zu seinem Ziel kommt, nämlich dass das Evangelium verbreitet wird. Und ich musste irgendwie auch an die ersten Kapitel der Bibel denken, in 1. Mose 11, lesen wir dann einen Satz, aber vorher sagt Gott zu Noah und zu seinem Nachkommen, sie sollen sich verbreiten auf die ganze Erde. Und was machen sie? Sie wollen es nicht machen, die Nachkommen wollen es nicht machen. Sie sind in Babel und sagen, wir bauen uns jetzt hier einen mächtigen Turm. Und wörtlich steht dann, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Und was macht Gott? Er ändert ihre Sprachen und er kommt zu seinem Ziel. Und hier kann man nicht alle Parallelen sehen in der Apostelgeschichte, das ist klar. Aber auch hier wirkt Gott, er benutzt auch diese Verfolgung und die Christen verbreiten sich. Und wenn Christen sich verbreiten, verbreitet sich automatisch das Evangelium. Und in dieser Situation befinden wir uns, und da möchte ich jetzt die Verse lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 8, die Verse 26 bis 40. Verse 26 bis 40. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte sich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen, und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Da bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben, wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser, und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Aschdod gefunden, und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Wir lesen hier also von einem Philippus und dass ein Engel zu ihm spricht. Wir dürfen ihn nicht verwechseln mit dem Philippus, einer der 12 Apostel, sondern hier geht es um den Philippus, der auch in Apostelgeschichte 6 als ein Diakon eingesetzt wird. Und Philippus erhält einen Auftrag, er soll nämlich wandern gehen. Er soll wandern gehen, und das lesen wir im Vers 26, auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Und das Interessante ist hier, dass der Engel Gottes dem Philippus eigentlich gar nicht sagt, was er zu tun hat oder was sein eigentlicher Auftrag ist, sondern er sagt ihm nur, geh auf diese Straße. Philippus, er weiß nicht, was ihm begegnet, er weiß nicht, was auf ihn zukommt, aber, und das werden wir später nochmal sehen, Philippus weiß nicht, was kommt, er handelt aber trotzdem im Gehorsam, er wartet auf den nächsten Befehl. Und Matthew Henry schreibt dazu, er hätte nie daran gedacht, dorthin zu gehen, in eine Wüste. Was für ein unbrauchbarer Ort, um dort Arbeit zu finden. Doch dorthin wurde er gesandt. Manchmal öffnet Gott an sehr unwahrscheinlichen Orten für seine geistlichen Diener eine Tür für eine Gelegenheit. Und so war es tatsächlich. Philippus gehorchte, er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Und wir müssen uns auch hier in Erinnerung rufen, in Kapitel 7 erlebten sie, dass Stephanus erst gesteinigt wurde. Also es war sicher keine Zeit, wo sie alle sicher waren, sondern es war auch einiges riskant. Aber er gehorcht dem Engel Gottes. Und dann lesen wir im Vers 27, dass er dort einem Schatzmeister begegnet. Ja. Ein Schatzmeister, der Königin von Äthiopien, er war auf seinem Wagen unterwegs. Und wir können mit Sicherheit sagen, das können wir auch aus anderen Versen rauslesen, er war nicht allein mit seinem Maulesel unterwegs, sondern es war sicher eine kleine Karawane, denn er war der Schatzmeister der Königin. Ja. Und er saß sicher auf seinem bequemen Wagen und es waren einige Menschen, die ihm auch gedient haben. Und dieser Mann ist nach Jerusalem gereist, um anzubeten. Er war kein Jude und dennoch betete er den Gott der Juden an oder ist nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten. Und das Äthiopien, was hier genannt ist, ist nicht das heutige Äthiopien, sondern wahrscheinlich der Süden Ägyptens. Nun, wie kam dieser Mann eigentlich zu der Erkenntnis Gottes? Und da gibt es einige Vermutungen. Die Königin von Saba, die auch bei König Salomo war und über sein Reichtum und seine Weisheit gestaunt hat, sie kam auch von da oder aus der Vergangenheit und es ist durchaus denkbar, dass Erkenntnisse von ihr über den Gott der Juden in dem Land geblieben sind und so eine Auswirkung auch auf die Nachkommen hatten, dass er auch von diesem Gott wusste. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Und im Vers 18 lesen wir dann, dass jetzt eine Zeit in Jerusalem vorbei ist und er kehrt zurück mit seiner ganzen Gefolgschaft nach Äthiopien. Und die Reise nach Äthiopien dauerte, also wir wissen nicht, wie lange es gedauert hat, man könnte es ausrechnen, aber es waren 320 Kilometer. Und da sehen wir auch diese Haltung von diesem Kämmerer. Er war ein wichtiger Mann, er hatte vieles zu tun. Es war nicht einfach, dass er nicht wusste, was er zu tun hatte oder was er machen sollte. Und dann reise ich mal nach Jerusalem, sondern es waren 320 Kilometer. Es war eine gewaltige Reise für sie. Und da sehen wir auch irgendwie das Herz von diesem Menschen, weil er Gott gesucht hat. Und auf dem Rückweg liest er den Propheten Jesaja. Und dann lesen wir im Vers 30 oder noch 29, das spricht der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Philippus kriegt also den nächsten Befehl. Wir müssen hier, oder man liest das schnell drüber. Der erste Befehl kam von einem Engel Gottes. Der zweite Befehl kommt hier vom Geist Gottes. Und er kriegt wieder einen Auftrag, aber er weiß eigentlich noch immer nicht, was er zu tun hat. Erstmal hieß es, geh auf die Straße. Okay, das hat er getan. Jetzt halte dich zu diesem Wagen. Und er weiß eigentlich nicht, was ihm begegnet, aber er geht wieder hin. Und dann im Vers 30 lesen wir, da lief Philippus uns hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Also es war damals üblich, dass Menschen, die die Schriften studiert haben, dass sie es laut gelesen haben. Ja, es war ganz natürlich, ganz üblich. Und Philippus hört es und jetzt braucht er keinen Auftrag mehr vom Engel oder ein Sprechen vom Geist. Ihm war klar, er liest den Propheten Jesaja und er fragt ihn, verstehst du auch, was du liest? Er stellt ihm eine sehr einfache Frage. Eine Frage, die wir uns, glaube ich, auch manchmal mehr stellen sollten, wenn wir die Bibel lesen. Verstehe ich eigentlich, was ich da lese? Nicht nur, um es getan zu haben, sondern verstehe ich, was ich lese? Wenn Irina und ich darüber uns unterhalten, worüber wir gerade lesen in unserer stillen Zeit, dann stelle ich ihr oft die Frage, wenn die zum Beispiel in einem Kapitel in den Briefen oder in den Evangelien gelesen hat, dann frage ich sie, kannst du das zusammenfassen? Kannst du es in eigenen Worten zusammenfassen? Weil es oft dann einfach zeigt, hast du überhaupt verstanden, was du gelesen hast? Ja? Und genauso brauche ich, dass sie mich das fragt, kannst du das in eigenen Worten zusammenfassen? Könntest du es mir jetzt erklären? In anderen Worten, verstehst du eigentlich, was du liest? Und das ist eine einfache und dennoch sehr wichtige Frage. Und der Schatzmeister gibt, wie ich finde, eine sehr bewegende Antwort, wenn man mal darüber nachdenkt. In Vers 31 spricht er, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Der Schatzmeister, er liegt eine weite Strecke zurück, 320 Kilometer, eine Strecke, er verbringt die Zeit in Jerusalem, er will Gott irgendwie erfahren, er möchte mehr über Gott, er möchte Gott kennen, er möchte ihn anbeten. Und jetzt fährt er zurück und er liest den Propheten Jesaja laut und er versteht nicht, was er liest. Und wir sehen aus der Antwort, die er gibt, Verzweiflung, wir sehen auch aus der Antwort irgendwie Enttäuschung, weil er nicht versteht, was er liest. Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und das ist die Geschichte von vielen Menschen und die sind nicht weit weg, sondern oft auch unter uns, weil niemand da ist, der einen anleitet. Mangelndes Verständnis ist keine Tragödie. Jeder von uns kennt es, dass es Stellen gibt, die schwer sind, dass es Stellen gibt, die man einfach nicht versteht, die vielleicht auch gar nicht so schwer sind. Aber keinen Unterweiser zu haben, keinen zu haben, der einen anleitet, das ist eine Tragödie. Und ich muss an meine Vergangenheit denken, als ich jung war und ich habe das Wort Gottes von klein auf gehört und irgendwie ging es mir so, dass ich wollte nicht für den Herrn leben. Ich wusste, es ist wahr. Ich wusste, das Wort Gottes hat recht. Ich wusste, ich muss umkehren und mein Leben muss sich ändern. Und es gab Zeiten, wo ich mir wirklich vorgenommen habe, okay, ich will jetzt mein Leben in Ordnung bringen. Ich will im Wort Gottes lesen, ich will beten, ich will für den Herrn leben. Und ich habe das eine sehr kurze Zeit gemacht und aufgehört. Und was war der Grund? Es war niemand so recht da, der mich an der Hand genommen hat. Ich brauchte Hilfe, ich brauchte Unterweisung, ich brauchte jemanden, der mir sagt, so liest du die Bibel und so betest du. Ich brauchte jemanden, den ich Fragen stellen kann. Und in diesen Überlegungen dachte ich an eine Zeit, ich glaube, ich war um die 16, wo mein Cousin sich Zeit genommen hat mit einigen Jungen in meinem Alter und wir sind einen Glaubensgrundkurs durchgegangen. Und es war nicht einfach, okay, wir haben ein paar Informationen bekommen, sondern es war eine Zeit, wo wir über unsere stille Zeit geredet haben, wo er uns Erfahrungen mitgeteilt hat, wie er das macht, wo er uns erzählt hat, wie seine Methoden sind, was er bereits in seinen 10 oder 15 Jahren als Gläubiger schon gelernt hat. Und er wurde für mich ein Vorbild. Er gab mir Trost und Ermutigung, wenn ich entmutigt war. Wenn ich Fragen hatte, er gab mir auch Antworten. Ich wusste, ich konnte ihn anrufen, wenn ich nicht weiter wusste. Und er war nicht der Einzige, der mir geholfen hat. Aber er war für mich eine Hilfe in der ersten Zeit. Und ich konnte sagen, da ist jemand, der mich anleitet. Da ist jemand, der mir hilft und mir Fragen beantworten kann. Und die Frage für uns oder für jemanden, der bereits gläubig ist und bereits für eine längere Zeit gläubig ist, die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wen leiten wir an? Wen leitest du an? Leitest du vielleicht als Ehemann und Vater deine Familie an? Wen gibt es in deinem Leben, den du anleitest? Und sicher, jeder, der anleitet, braucht selber noch Anleitung, braucht selber Hilfe. Aber das ist ein ganz normales biblisches Prinzip, was wir in der Schrift sehen, dass wir einander helfen, einander anleiten. Das ist das Natürlichste, was wir tun sollten. In 2. Timotheus 1, Vers 5 lesen wir das sehr schön. 2. Timotheus 1, Vers 5 sehen wir das Prinzip sehr gut. Paulus schreibt an sein geliebtes Kind im Glauben, so beginnt er es, an Timotheus. Und dabei sagt er in Vers 5, dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor an deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Und hier sehen wir auch dieses Prinzip, die Großmutter gibt es der Mutter weiter, die Mutter gibt es den Timotheus weiter. Und Timotheus, er wird gläubig, er wächst, er kriegt auch einen guten Ruf in der Gemeinde und Paulus sieht es und Paulus übernimmt sozusagen. Paulus ist bereits Timotheus ist bereits schon ein junger Mann und Paulus nimmt ihn mit und leitet ihn an. Und das ist ein fortwährendes Prinzip in der Schrift. Und vielleicht geht es dir so, dass du dich nach christlicher Unterweisung sehnst. Und wenn ich das sage, meine ich nichts Kompliziertes, sondern das einfache Lesen im Wort Gottes, das Wort Gottes erklären, gemeinsam beten, was auch bei uns in der Gemeinde, in unseren Veranstaltungen hier schon geschieht. Fragen beantworten, einander helfen und warnen. Vielleicht jemand, der mehr Erfahrung hat, kann dem anderen helfen und sagen, hier, mach das vielleicht lieber nicht, mach das anders. Vielleicht geht es dir so, dann spreche jemanden an. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du sagst, ich würde es gern mit jemandem machen, dann bete drum, der Herr wird dir sicher jemanden geben. Es gibt genug Leute, die diese Hilfe brauchen. Matthew Henry schreibt außerdem zu diesen Versen, um die Schrift richtig zu verstehen, brauchen wir jemanden, der uns anleitet. Wir brauchen einige gute Bücher und einige gute Leute, doch vor allem brauchen wir den Geist der Gnade, dass er uns in alle Wahrheit leitet. Der Philippus stellt ihm also die Frage, verstehst du, was du liest? Er sagt, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und dann sagt er, komm doch bitte auf den Wagen, setz dich bitte zu mir. Er bittet ihn, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und dann lesen wir ab Vers 32 und 33, die Schriftstelle aber, die er las, war diese, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will da aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Wenn jemand mich fragen würde, anhand welcher Stelle würdest du jemanden aus dem Propheten Jesaja oder aus anderen Propheten, würdest du jemandem das Evangelium erklären wollen? Das wäre für mich klar, Jesaja 53. Und hier sehen wir einen riesengroßen Zufall, dass der Engel Gottes sagt, geh bitte auf diese Straße und dann kommt auf einmal dieser Kämmerer und in diesem Moment liest er Jesaja 53. Natürlich ist es kein Zufall, sondern es ist wunderbare Führung Gottes und anhand von dieser Stelle kann Philippus ihm das Evangelium erklären. Worum geht es in diesen Versen, in Versen 32 und 33? Hier geht es um die Kreuzigung Jesu. Und wir lesen Vers 32, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. Und wir kennen die Kreuzigung. Wir wissen, er ist stumm geblieben. Er ist aber nicht stumm geblieben, weil er schuldig war. Wie jemand, der vor dem Gericht steht und er wird angeklagt und er kann nichts mehr sagen. Das dachten einige Leute. Er ist stumm geblieben, weil er bereit war, unsere Strafe auf sich zu nehmen. Johannes 1, 29 sieht Johannes der Täufer Jesus und sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er war stumm wie ein Lamm, nicht weil er schuldig war, sondern weil er bereit war, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und wir lesen außerdem dann im Vers 33 seine Erniedrigung. Er erniedrigte sich für uns. Und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, um uns mit dem Vater zu versöhnen, weil wir im Krieg, im Streit mit Gott waren. Und dann im Vers 34 stellt der Kämmerer die entscheidende Frage, die ich euch schon gerade beantwortet habe. Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Und für uns ist es klar, und für Philippus war es auch klar, es war Jesus. Und im Vers 35 erklärt er ihm dann, er begann mit dieser Stelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Er erzählt ihm also das Evangelium. Wir wissen nicht, wie lange Philippus mit ihm saß. Das können wir nicht sagen. Aber Evangelium bedeutet gute Nachricht, eine gute Botschaft. Er verkündigte ihm, dass er Sündenvergebung bekommen kann, nicht weil er jetzt gekommen ist, um anzubeten, seine 320 Kilometer hin und zurück nochmal. Seine Sünden können auch nicht vergeben werden, weil er eine hohe Stellung hat als Schatzmeister, sondern die Sündenvergebung ist nur in einem zu finden, nämlich in Jesus. Er gibt ihm also diese gute Nachricht, er verheißt ihm ewiges Leben in Jesus, ein reines Gewissen in Jesus, alles in Jesus. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer Bekannten und auch in ihrem Bekanntenkreis ist ein Mann verstorben. Und ich dachte, das ist eine gute Möglichkeit, mit ihr darüber zu reden. Und ich habe sie gefragt, was denkst du, was passiert nach dem Tod? Geht es weiter oder wie wird es aussehen? Sie hat gesagt, ja, ich denke, da wird was sein. Ich denke, irgendwas wird auf jeden Fall kommen. Was genau, weiß ich nicht. Und dann konnte ich ihr natürlich erzählen, wie ich zum Glauben an Jesus gekommen bin. Und ich habe ihr gesagt, jeder Mensch hat Schuld. Und weil Gott gut ist und weil Gott gerecht ist, muss er mich bestrafen. Und das habe ich verstanden. Und gleichzeitig habe ich aber auch in der Schrift gesehen, dass Jesus einen Retter gegeben hat. Und das ist Jesus. Und in ihm habe ich die Vergebung meiner Sünden. Und sie sagte mir, die Frage, die sie als erstes gestellt hat, war, bist du von den Zeugen Jehovas? Da habe ich gesagt, nein. aber ich habe einfach die Bibel gelesen. Und sie sagte dann, ja, du hast recht, jeder Mensch hat Schuld, aber mein Prinzip ist eine gute Tat jeden Tag. Ich war kurz still, habe überlegt, was wäre weise zu sagen und habe ihr dann auch gesagt, und das ist auch, was die Bibel sagt, dass du mit deinen guten Taten dir das ewige Leben nicht verdienen kannst, sondern es ist allein in Jesus. Und das lesen wir auch in Apostelgeschichte Kapitel 4 und das haben die Apostel ganz klar verkündigt. Apostelgeschichte Kapitel 4. Ich lese die Verse 1 bis 12. Während sie, also die Apostel, aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten. Auch Hannas, der Hohepriester und Kaiaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und die Ältesten von Israel. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmeln gegeben, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das war die Botschaft der Apostel von Anfang an. Es ist in keinem anderen das Heil. Und dieser Kämmerer, er hört das Evangelium und offensichtlich wird er gläubig. Und dann lesen wir Vers 36. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und vor kurzem, also er ist gläubig geworden. Er ist gläubig geworden, er war nicht immer gläubig. Er war durchaus zu einem gewissen Teil gläubig, aber den rettenden Glauben hat er erst empfangen. Ich habe vor kurzem jemanden gefragt, der behauptete, gläubig zu sein. Habe ich gefragt, wie bist denn du gläubig geworden? Er sagt, ich war schon immer gläubig. Nun, das ist kein rettender Glaube. Das ist ein Glaube, den auch die Dämonen haben. Die Dämonen glauben, dass es Gott gibt. Die Dämonen glauben sogar, dass Gott der alleinige Herrscher ist. Die Dämonen glauben sogar, dass Jesus der Retter ist. Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie glauben, dass Jesus Gott ist. Und doch sind sie nicht gerettet. Dieser Kämmerer aber, er wird gläubig, indem er das in Anspruch nimmt, indem er glaubt, was Philippus ihm erzählt. Und echter rettender Glaube bewirkt immer Veränderung. Echter rettender Glaube bewirkt immer Veränderung. Es kann nicht anders sein. Und wenn keine Veränderung da ist, ist auch keine Rettung da. Veränderung ist vielleicht nicht bei jedem gleich sichtbar, aber für diesen Menschen auf jeden Fall sichtbar. Allein wenn er über seine Gedanken nachdenkt, über sein Lebensziel, über sein Streben, so muss es sichtbar sein. Zumindest auf jeden Fall für ihn, auch wenn es äußerlich bei den Menschen unterschiedlich ist. Der Schatzmeister stellt also erneut eine Frage. Er hat erstmal gefragt, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und dann stellt er wieder eine Frage, um wen geht es in diesen Versen in Jesaja 53? Und jetzt stellt er wieder eine Frage, er hat viele Fragen, was hindert mich, getauft zu werden? Und die Frage ist hier, woher wusste er eigentlich, dass er sich taufen lassen sollte? Nun, ich denke, ein Grund kann sein, dass es damals viel üblicher war, getauft zu werden. Wenn wir auch an die Taufe des Johannes denken, die Taufe zur Buße, so war das für die Menschen nichts Befremdliches, es war ganz normal. Doch Philippus hat ihm das Evangelium erzählt und ziemlich sicher hat ihm auch davon erzählt, dass wenn jemand gläubig geworden ist, so lässt er sich taufen. Er hat sicher auch, oder es ist gut möglich, dass er ihm von dem Missionsbefehl erzählt hat, wo es heißt, macht alle Menschen zu Jüngern und tauft sie. Und hier sehen wir auch das schöne, einfache Verständnis, dieser einfache Gehorsam von diesem Kämmerer. Er konnte es gar nicht abwarten, getauft zu werden. Das Wasser, warum legen wir nicht gleich los? Warum machen wir es nicht sofort? Und hier sagt Matthew Henry auch ganz gut, er forderte nicht die Taufe. Er sagte nicht, hier ist Wasser, ich habe beschlossen, mich hier taufen zu lassen. Doch es verlangte ihn danach. Er stellt also die Frage, was hindert es mich? Und im Vers 38 lesen wir dann auch, dass er ihn tauft. Und hier kann man natürlich dann die Frage stellen, und die ist mir auch schon aufgekommen, nun, warum machen wir es dann eigentlich so oft so kompliziert? Ist es vielleicht Tradition, dass wir sagen, wenn jemand getauft wird, okay, das verbinden wir mit der Gemeindemitgliedschaft, sollten wir vielleicht hierhin zurückkehren? Und dazu möchte ich Apostelgeschichte 2, Vers 41 lesen, und da gibt es auch weitere Stellen. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, dass die Gemeinde entsteht. Und im Vers 41 lesen wir, diejenigen nun, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also sie wurden der Gemeinde zugefügt und das sehen wir auch an anderen Stellen. Nun, wie ist es aber hier in Apostelgeschichte 8 zu erklären? Und wer es nicht weiß, der Jeff hat auch eine Auslegung über Apostelgeschichte geschrieben und ich war mir sicher, er schreibt doch irgendwas dazu und ich hatte recht. Und er schreibt diesbezüglich, der Mann war unterwegs in seine Heimat, die von jeder existierenden Gemeinde weit entfernt war. Zweifellos verbreitete der Kämmerer das Evangelium in seiner Heimat und gründete selbst seine Gemeinde. Denn wir lesen in der Kirchengeschichte, dass es in Äthiopien christliche Gemeinden gab. Also dieser Kämmerer ist auf dem Weg nach Äthiopien. Philippus konnte nicht einfach sagen, so jetzt gehen wir nochmal zurück nach Jerusalem, dort lassen wir dich taufen und du kommst in die Gemeinde, obwohl er nach Hause muss. Und in diesem Fall war es auch genauso richtig und von Gott gewollt und er lässt ihn und er tauft ihn. Und dann lesen wir im Vers 39, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ein übernatürliches Ereignis. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist den Herrn des Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Ja. Der Geist entrückte Philippus einfach. Er war auf einmal einfach weg. Ja. Und es war auch ein klares Zeichen von Gott. Philippus, sein Auftrag ist zu Ende. Philippus konnte auch nichts mehr falsch machen. Was sagen? Vielleicht hätte er noch überlegt, so, jetzt eigentlich muss ich noch ein paar Sachen sagen, ne, wie das so läuft. Gott sagt, nein, jetzt ist Schluss. So entrückt der Geist ihn. Und wir können uns das vorstellen, wie in der Situation mit den zwei Jüngern aus Emmaus. Jesus ist auferstanden und er geht nach Emmaus und er sieht da zwei der Jünger und er beginnt mit ihnen ein Gespräch. Sie wissen nicht, dass es Jesus ist, weil Gott ihre Augen zuhält. Sie können ihn nicht erkennen. Und dann sind sie aber in einer Herberge und Jesus bricht das Brot und segnet es und in dem Moment erkennen die ihn, das ist Jesus und Jesus ist weg. Ja. Auch ein übernatürliches Ereignis. Und so können wir uns das auch hier vorstellen. Philippus steigt mit dem Kämmerer aus dem Wasser und auf einmal ist er weg. Doch dem Kämmerer, und das sehen wir hier, dem war das gar nicht so wichtig, dass der Philippus noch weiter mit ihm kommt. Wir sehen, dass er voll Freude seines Weges ging. Und wir sehen auch, dass einfach die Frucht der Errettung und die Frucht des Geistes ist, dass Freude entsteht. Und sie kommt mit unserer Errettung. Und wenn wir im Geist wandeln, wird sie auch immer größer. In Lukas 10 haben wir eine Situation, wo Jesus die Jünger aussendet, die 70 Jünger, und sie kommen zurück und sie freuen sich, die Dämonen sind untertan, das ist alles so wunderbar. Und Jesus sagt ihnen dann aber, und ich sage es mit meinen eigenen Worten, freut euch lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und das soll uns auch, daran sollen wir uns immer wieder erinnern. Ja, der Dienst für den Herrn, er bringt Freude, wenn wir das Richtige tun. Es bewirkt Freude, aber unsere primäre Freude soll darin sein, dass wir einen wunderbaren Retter haben. Doch in all dem möchte ich wieder zur Apostelgeschichte 1 zurückgehen, um uns wieder etwas in Erinnerung zu rufen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus zu ihnen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. In Jerusalem, das wissen wir, der Heilige Geist ist auf sie gekommen, die Lehre wurde bekannt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria. Wie ist das geschehen? Durch eine Verfolgung. In Kapitel 8, Vers 1 lesen wir, die Gemeinde, sie wird verfolgt, sie zerstreuen sich. Das Evangelium ist also, wie Jesus gesagt hat, auch schon in Judäa und Samaria. Und dann lesen wir aber noch, und bis an das Ende der Erde. Und hier in Kapitel 8 sehen wir den Anfang davon. Ein Äthiopier will nach Hause, er kriegt aber vorher das Evangelium. Er wird gerettet. Und was passiert? Er kommt nach Äthiopien. Und was passiert, wenn jemand gläubig ist? Er erzählt es anderen. Und was passiert dadurch? Durch die Kraft des Evangeliums werden andere gläubig. So sehen wir auch, wie Gott hier sein Ziel verfolgt. Und das Evangelium verbreitet sich in die ganze Welt. Wir müssen uns mal vorstellen, das Evangelium war in Jerusalem, in einer kleinen, heute irgendwie nicht sehr bedeutenden Stadt. Es ist ein kleines Land Israel und heute ist das Evangelium überall. Wir sehen also, Gott kommt zu seinem Ziel. Wir sehen aber auch hier, und das soll eine Ermutigung für uns sein, dass der Dienst an einen einzelnen Menschen ungeheure Auswirkungen haben kann. Es ist nichts, Philippus könnte auch denken, ja, warum soll ich dann in die Wüste gehen und da einem Mann das Evangelium erzählen. Wir sollen Gott in dem gehorchen, was er uns sagt, und die Frucht davon ist nicht unsere Sache, wir können das Beste geben, aber wir sollen niemals den Dienst an einen einzelnen Menschen geringschätzen. Egal wer der Mensch ist, wie er ist, was er tut. Heutzutage, gerade auch unter vielen Christen, muss alles groß sein, es müssen große Aktionen sein, große Veranstaltungen. Aber was der Herr uns gebietet, ist treu zu sein in Kleinigkeiten. Und dazu habe ich so eine tolle Geschichte gehört, wo man die Treue sieht, auch die Einfachheit und irgendwie auch nicht, dass man unheimlich begabt sein muss. Es gab einen Prediger in London, ich kann nicht genau sagen, wie lange es her war, das hat er selber nicht erwähnt in der Geschichte, die ich gehört habe. Aber er kam in eine Gemeinde und am Ende des Gottesdienstes war da eine Frau, die sagte, ich möchte mein Zeugnis erzählen. Und sie stand auf und erzählte ihr Zeugnis und sie erzählte, ich war in Australien, ich war in Sydney und da war ich in der George Street, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das schon mal erzählt, aber wenn nicht, erzähle ich es nochmal, es ist eine sehr schöne Geschichte. Und ich war in der George Street und da war ein Mann, ein kleiner Mann, ein unbedeutender Mann. Aber er kam zu mir und gab mir ein Traktat mit der Frage, entschuldigen Sie, liebe Frau, sind Sie gerettet? Wenn Sie heute sterben, kommen Sie in den Himmel? Und so wurde sie gläubig. Und dieser Prediger aus London, er hat das aufgenommen, es ist eine schöne Geschichte, Gott sei Dank dafür. Und er war so eine Art Wanderprediger. Und er kam in viele, viele Bereiche, in verschiedene Kontinente, in verschiedene Länder. Und er kam in Gemeinden, er kam zu Missionsgesellschaften und immer wieder hörte er die Geschichte. Ich war geschäftlich in Australien, in Sydney, in der George Street und auf einmal kommt ein kleiner Mann zu mir und gibt mir ein Traktat und sagt, lieber Herr, liebe Frau, entschuldigen Sie, wenn Sie heute sterben, sind Sie gerettet, wenn Sie heute sterben, kommen Sie in den Himmel. Und alle haben genau diese Reihenfolge gesagt, also anscheinend hat er den Satz einmal gut eingeübt und einfach weitererzählt. Und er hörte es immer wieder und er kam aus London und er kam sogar nach Indien in seinem Dienst und hörte, dass Leute dort durch diesen Mann in Sydney gerettet wurden. Und irgendwann hat er sich gesagt, ich muss nach Sydney, ich muss diesen Mann finden. Was ist das für ein Mann? Ich weiß nicht, ob er in seinem Dienst dahin kam oder ob er extra deswegen dahin geflogen ist. Jedenfalls suchte er diesen Mann auch dann in der George Street und er war bekannt. Und ihm wurde gesagt, er kann es aber leider nicht mehr machen, denn er ist schon alt und gebrechlich. Ihm wurde aber gesagt, wo er wohnt. Und er ist zu diesem Haus gegangen, es war ein kleines Apartment, und er klopft an die Tür und die macht ein kleiner, gebrechlicher Mann die Tür auf. Und dieser Prediger, er setzte sich zu ihm hin, dieser alte Mann, er konnte kaum seine Tasse halten, weil er schon so alt und gebrechlich war. Und dieser Prediger aus London erzählt ihm all die Frucht seines Dienstes, wie viele Menschen sich bekehrt haben. Unter diesen Bekehrten waren Leute, die haben Missionsgesellschaften gegründet, unzählige Pastoren, die Gemeinden gegründet hat und Gemeinden geführt haben. Und dieser Mann hört sich das alles an und ihm kullern die Tränen seine Wangen hinunter und sagte, ich habe noch nie etwas davon gehört. Und dann fragt ihm aber dieser Prediger, aber wie war es oder wie kam es dazu? Er hat gesagt, ich bin gläubig geworden. Er war früher auf einem Kriegsschiff. Er ist dann gläubig geworden und irgendwann hat er sich vorgenommen, ich möchte gerne 10 Traktate am Tag verteilen und immer mit dieser einfachen Frage. 10 Traktate am Tag, diese einfache Frage. Er hat gesagt, manchmal war ich krank, dann konnte ich es nicht, aber sonst habe ich es gemacht. Und das über 40 Jahre. jahrelang. Und so entstand eine unheimliche Frucht. Und 2 Wochen nach diesem Treffen mit diesem Prediger starb er. Wir würden vielleicht diesen alten Mann sehen und würden denken, okay, was hat er vielleicht Großes geleistet? Aber hier sehen wir wieder, dass Menschen, die vielleicht unbedeutend sind, die nicht gesehen werden, sie werden die obersten Plätze im Himmel haben. Nicht unbedingt die Menschen, die auf den christlichen Magazinen sind oder die meisten Leute haben, die ihnen zuapplaudieren, sondern es sind oft geringe Menschen, Menschen, die einfach nicht so gesehen werden. Aber er tat seinen Dienst treu und es geschahen unheimliche Auswirkungen. Dieser Mann, der sich damit beschäftigte, sagte, es wurden dadurch ca. 146.000 Menschen beeinflusst. Ich weiß nicht, wie auf die Zahl kam. Und er hat gesagt, wahrscheinlich waren es aber viel mehr. Gott gebrauchte es so, obwohl, und er sah 40 Jahre keine Frucht davon, aber er tat seinen Dienst weiter. Und so ist von uns gefordert, dass wir das, was Gott von uns möchte. Philippus hat einen Auftrag bekommen, er wusste nicht, was kommt, er wusste nicht, wie es ausgeht, aber er war treu. Wisst ihr, ich musste auch an Emmerich denken, er war ein unscheinbarer Mann. Und Elisabeth erzählte mir, nachdem er verstorben war, dass er täglich für mich gebetet hatte. Und ich glaube, für viele von uns. Und in diesem Moment dachte ich auch, wow, das hat niemand mitbekommen, aber der Herr weiß es. Und Vers 40 lesen wir, Philippus aber wurde in Asdod gefunden und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Also Philippus ist auf einmal weg, er findet sich selber irgendwo, wo ihn der Herr katapultiert hat, er war auf einmal da. Was hat Philippus weitergetan? Sein Auftrag mit dem Schatzmeister, der war erledigt. Aber der Missionsauftrag, der ist noch da. Das Evangelium muss noch weitergehen und er war ein Evangelist. Und wir lesen in Apostelgeschichte 21, 20 Jahre nach diesem Ereignis, dass er immer noch in Caesarea war und als Evangelist diente. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Was will Gott uns dadurch sagen? Was wir in dieser Geschichte sehen ist, und durch die ersten Kapitel der Apostelgeschichte, Gott baut seine Gemeinde. Das Evangelium hat sich verbreitet, Gott hat durch Verfolgung benutzt, sogar Verfolgung, und ein Engel, der Philippus zum Kämmerer geschickt hat. Und so verbreitet sich das Evangelium bis heute. Gott baut also seine Gemeinde und er verwendet seine Kinder dafür, uns. Und wir sehen aber auch den einfachen Gehorsam von Philippus, der nicht auf etwas Großes aus war, sondern der im einfachen Gehorsam wandelte. Und das soll uns ermutigen. Gott kann uns gebrauchen, um seinen Missionsauftrag voranzubringen. Und wir wollen da, wo wir sind, für den Herrn leben und ihm dienen mit dem, was er uns anvertraut hat.